genieße ich es immer wieder, in einer Stimme, in einer Zunge dem Herrn wirklich diese Anbetung zu geben. Das ist wirklich ein Segen. Hey, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Wurde ja schon gesagt, ich heiße Jimmy, ich bin 35 Jahre jung. Und ich bin gestern hier gewesen, habe ein Seminar gegeben mit den Mitarbeitern und Leitern. Und die ersten zwei Leute, die mir begegnet sind, haben gesagt, du warst mal bei uns. Und ich weiß nicht, wen ich hier noch kenne vom letzten Mal, aber ich bin gerne hier in Zinsheim, in dieser neuen Metropole, in dieser Stadt, in dieser Großstadt. Es ist so schön, wirklich hier zu sein. Ich freue mich einfach auch mit dem Pastoren-Ehepaar Sandra und Nil und ihrer wundervollen Familie einfach diese letzten Tage hier verbracht zu haben. Und ich möchte euch das auch wirklich sagen, es ist so ein Segen, sie als Pastoren-Ehepaar hier zu haben. Und ich weiß, sie sind ja ganz neu, aber ich möchte euch, also wieder neu, muss man sagen. Sandra haben wir uns unterhalten. Es ist ja so ihre Heimatgemeinde hier. Sie hat ja dann auch diese Räumlichkeit noch mal ganz anders betreten. So als Teenie. Wisst ihr das eigentlich? Darf ich mal das sagen? Hast du mir das im Vertrauen gesagt? Ja, so zerrissene Hose, ja, so noch leicht angetrunken und so. Ihr lacht, als wäre das ein Scherz, aber ich glaube, sie meinte das ernst. Aber so kann das passieren, ne? Die Zeiten verändern sich. Amen. Und Gott hat einen guten Willen für unser Leben. Und wenn du denkst, ich bin so 1000 Schritte von Gott entfernt, ich möchte dir sagen, es braucht nur einen Schritt zurück zu Gott zu machen. Und das ist doch so diese gute Nachricht. Und ich bin so, so dankbar, heute hier mit euch gemeinsam zu sein und mit dieser Gemeinde, mit euch als Familie hier zu sein. Und so ein Segen mit diesem neuen Aufschwung, den ihr auch habt. Und passt mir gut auf dieses Ehepaar auf, ja, auf dieses Pastoren-Ehepaar. Denn wenn nicht, ich möchte euch sagen, wir nehmen sie gerne in Bonn. Ja? Also ich sage euch, hier in diesem Lande, wir stehen Schlange, um Sandra und Nil in unsere Gemeinde reinzukriegen. Dass ihr sie hier habt, das ist so ein Segen. Also seid immer schön lieb zu ihnen. Okay. Ansonsten, ich bin seit etwas über 11 Jahren verheiratet mit einer wundervollen Frau, mit meiner Frau Günse, die sitzt hinten und wir halten sozusagen unseren Sohn im Schach. Hier vorne liegt meine Frau. Genau, haben unseren Sohn, der jetzt 13 Monate jung ist und sind unheimlich glücklich, dankbar. Wir sind aus Bonn angereist. Wir werden heute auch wieder nach Bonn zurückfahren, haben dort unsere Gemeinde, wo wir mit vielen anderen diesen Traum leben dürfen, eine relevante Kirche zu sein, ein Licht zu sein in der Dunkelheit, in unserer Stadt. Das ist so unser Herz. Ich freue mich einfach, dass wir das so auch als Partnerschaft tun dürfen, ihr hier in Zinsheim und wir in Bonn. Vielleicht sage ich das nochmal. Nicht, dass du da sitzt und dich die ganze Zeit fragst, so, woher denn dieser junge Mann kommt. Wir sind aus Korea, ursprünglich aus Korea, aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Das erklärt es, warum wir so aussehen und warum ich so rede. Freut euch auf die Predigt. Sollen wir einsteigen? Jesus, ich möchte dir danken, Herr, dass dein Wort wahr ist und dass wir glauben, dass dein Wort nicht nur ein Geschichtsbuch ist, sondern dass es etwas ist, was du uns gegeben hast, das gesprochene Wort Gottes, das aufgeschrieben wurde für unser Leben. Und so bete ich, Herr, dass du jetzt in unser Leben hineinsprichst und dass du mich gebrauchst als dein Werkzeug, Jesus, und dass du uns führst und leitest. Und ich bete da, wo wir gerade stehen in unserem Leben, vielleicht ganz weit weg von dir, aber vielleicht auch ganz nah an deinem Herzen, vielleicht auch irgendwo erkaltet oder auch verletzt, vielleicht in Freude, vielleicht in Euphorie. Jesus, wo auch immer wir gerade stehen, Jesus, bete ich, dass du persönlich heute zu uns sprichst. Und ich danke dir, Herr, dass du lebst und dass du ein Gott bist, der das Leben mit uns leben möchte. Wir danken dir, Herr, und wir geben dir alle Ehre. In deinem heiligen Namen habe ich gebetet. Amen. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, wo ich glaube, was uns als Kirche auch bewegt, aber auch persönlich bewegt und vor allem aber auch, dass unserem Herrn Jesus sehr, sehr wichtig ist. Und zwar ist das Thema Einheit. Ich möchte über dieses Thema Einheit sprechen, dass ich glaube, so ein Thema ist, das sehr hart auch angefochten ist, oder? Ich meine, wir haben etlich viele Gemeinden, was auch was Gutes hat und was Positives hat, oft aber auch aus einer Not oder auch aus einem Schmerz, einem Streit auch entstanden ist, wo Kirchen sich gespaltet haben und ihren eigenen Weg gegangen sind. Aber man kann das auch persönlich nehmen. Wo wir vielleicht in einer Ehe sind, wo wir vielleicht Freundschaften haben in der Familie, vielleicht mit Geschwistern, wo Beziehungen kaputt gegangen sind, wo eine Einheit kaputt gegangen ist. Und ich glaube aber, dass das so ein Thema ist, was wir uns in der Bibel mitgegeben wird, wo es uns doch als Schlüssel mitgegeben wird zum Leben. Dass wir etwas haben, was menschlich sehr, sehr schwer ist, weil wir unterschiedlichen Interessen folgen, weil wir unterschiedliche Farben folgen, weil wir unterschiedliche Meinungen haben. Aber dennoch, wir durch Jesus und durch das, was er sagt, die Möglichkeit haben, eins zu sein. Und diese Einheit hat eine Kraft. Und in Johannes Kapitel 17, das ist in der Bibelstelle, wo Johannes darüber schreibt und ein Gebet aufschreibt von Jesus. Und das ist Kapitel 17 und Jesus weiß, er wird bald weg sein und er betet für seine Jünger. Er tut Fürbitte für seine Jünger, für seine Schüler, für seine Nachfolger. Er betet für sie und er betet mit seinem himmlischen Vater und er betet, dass sie eins seien, so wie der Vater und der Sohn eins sind, damit die Welt erkenne, dass Jesus vom Vater gesandt ist. Das bedeutet, diese Einheit der Kirche soll repräsentativ dafür sein, dass Jesus gesandt ist von Gott. Das bedeutet, er sagt mehr oder weniger, ihr müsst gar nicht so viel erzählen den Menschen, sondern ihr müsst mehr sein. Ihr müsst mehr diese Einheit haben, diese Einheit sein. Und das ist so spannend. Wir können diese Einheit haben, egal aus was für einer Richtung du kommst. Das ist so das Spannende, so nennen wir es auch im Leib Christi. Weil wir nämlich Familie sind. Da ist es dann nicht mehr so wichtig, was für Interessen du hast. Da ist es nicht mehr so entscheidend, was für eine Hautfarbe du hast, was für einen sozialen Stand du hast, wie alt du bist. Da ist es dann nicht mehr so wichtig, was die äußerlichen Sachen oder selbst die inneren Sachen. Das ist nicht mehr so entscheidend, wie als wenn wir uns unter diesem einen Namen, Jesus Christus, uns eins machen. Und das ist, wo die Bibel auch sagt und uns einlädt, eins zu sein in einer Familie. Wisst ihr, ich habe zwei ältere Brüder. Und so als Jüngster ist es nicht immer so einfach, sich durchzusetzen. Für alle, die Kinder haben, die kennen das. Wenn du Geschwister hast, kennst du das vielleicht. Und es war so, ich war der Jüngste, oder ich bin der Jüngste, und ich habe mich versucht, irgendwie immer wieder auch durchzusetzen. Und das eskalierte manchmal in einen Streit. Meine Mutter wird jetzt sagen, nein, nicht manchmal, ständig. Ja? Und wir konnten uns streiten, aber nicht so von wegen argumentativ, so irgendwie, dass wir uns mit Worten gestritten hätten. Nein, bei uns flogen die Fetzen, das Spielzeug, das flog von einer Seite auf eine andere Seite und unsere Fäuste flogen. Und wenn wir immer zu Gast, also Kinder hatten und die uns erlebt haben, also das war für sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Erlebnis. Ja? Und wir haben uns gestritten und kennt ihr das? Wir waren immer wieder an diesem Punkt, wo wir gesagt haben, ich werde mit dir nie wieder ein Wort reden. Nie wieder. Wir waren so sauer, ne? Wir waren mit dir nie. Und dann haben wir die Tür zugeknallt und dann waren wir so sicher, nie wieder. Ja? 20 Minuten später. So, übrigens, hast du meinen Stift gesehen oder so? Ja? Also da war es dann doch immer mal so. Aber in unserem Herzen haben wir schon oft miteinander gebrochen und wir haben uns gestritten und das ging gar nicht. Ja? Das war mein Bonbon. Mein Bonbon, das war das, was zählte und das ist das, was ich haben möchte. Und wir haben uns das, wir haben uns gefetzt, wir haben uns ein Bonbon aus dem Mund rausgezogen, ja, und es noch für uns zu beanspruchen. Und versteht ihr, so sehr, wie wir uns gestritten haben, ja, passierte das dann aber auch, als wir dann auf dem Schulhof waren, also wir waren alle auf derselben Schule, und sich nur irgendjemand gegen Familie Horn, ja, sich erhoben hätte. Wisst ihr, was passiert ist? Wir als Geschwister, als Familie Horn, wir sind zusammengekommen. Ja? Wir sind zusammengekommen, wir haben gesagt, Formation, und da stand man so, als Tic-Tac-Toe, ja, als wir waren die drei Engel für Charlie oder wer auch immer. Wir waren kampfbereit, okay? Bonbon hin oder her, Stift oder hin oder her, 50 Cent hin oder her. Aber auf dem Schulhof, wenn es nur irgendjemand gab, der gegen unsere Familie sich erhoben hätte, oh, wir haben denen aber unsere ganze Breitseite gezeigt, okay? Und mit Kampfkunst und so habe ich nichts zu tun, aber es reicht ja auch, wenn du nur danach ein bisschen ausschaust, oder? Ja. Ich nixe Deutsche, aber versteht ihr, das ist alles nur ein Dialekt, das funktioniert schon. Aber versteht ihr, wenn wir uns doch als Gemeinde, als Kirche, als Kinder Gottes doch als Familie verstehen würden, dass wir ein Leib sind, eine Braut sind, und damit sind auch alle Männer gemeint, ja? Dass wenn wir eine Einheit bilden, eine Familie sind, dann dürfen wir doch über unsere Differenzen hinausgehen und eins sein. Um des eines Willens, dass das doch Jesus verherrlicht wird. Vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst so, boah, das ist aber wirklich eine krasse Einheit. Dann denkst du hier so, ich habe mit Jesus überhaupt nichts an Hut, aber das ist doch diese gute Nachricht. Dass wenn du dein Leben Jesus anvertraust und du sagst, hey, ich bin nicht mehr mein eigener Chef, sondern Gott soll mein Chef sein, er soll der Gott meines Lebens sein, dann kommst du in diesem Moment in eine Familie Gottes hinein, in die sichtbare und die unsichtbare, lokal und in die universale Kirche Gottes, kommst du hinein in die Familie Gottes. Du wirst nicht in erster Linie religiös, du kommst in eine Familie Gottes rein, du wirst ein Kind Gottes. Und das ist das Geschenk, in einer Gemeinschaft zu sein. Deswegen brennt mein Herz für lokale Gemeinde, für lokale Kirche, wie Sinsheim. Und es erfreut mein Herz zu hören, dass ihr zusammengekommen seid und etwas geht, einen Weg geht, wo ihr sagt, wir wollen hier unsere Stadt erreichen. Und dazu möchte ich dich wirklich ermutigen, diesen Weg zu gehen, diese Einheit zu wahren. Wird es in dieser Einheit Streit geben? Oh, mit Sicherheit. Wird es Meinungsverschiedenheiten geben? Ja, wird es geben. Ja? Werden wir nicht alle Wünsche hier erfüllt bekommen? Auf jeden Fall. Aber dennoch dürfen wir darüber hinaus ein Licht sein, das stark ist und das strahlt. Ein Kirchenvater hat mal gesagt, oder kein Kirchenvater, ein Theologe, Eckstein heißt er. Ich glaube, das war Eckstein. Er sagte, dass wir in den entscheidenden Dingen Einheit haben sollen. In den wichtigen Dingen Vielfalt, aber in allen Dingen Großzügigkeit. Und ich glaube, das ist es doch, dass wir an jenem Punkt kommen können, wo wir sagen, ja, in den entscheidenden Dingen, da haben wir Einheit. Das ist das Wort Gottes, Jesus Christus, das Evangelium. Das ist ganz klar. In den wichtigen Dingen, so wie Gottesdienst-Uhrzeit und Lautstärke und so, das sind ganz wichtige Sachen, da wollen wir Vielfalt haben, okay? Aber in allen Dingen, da wollen wir Großzügigkeit haben. Und ich sehe das in dem Wort und in dem Leben Jesus, wie er das selbst gelebt hat. Ich sehe, wie er es selbst vorgemacht hat. Wie Jesus das nicht nur gebetet hat und sagt, eigentlich unmöglich, aber deswegen bete ich das ja. Nein, nein, er hat uns das vorgelebt. Wisst ihr wann? Mit den 12 Jüngern. Wenn wir uns diese Berufung der 12 Jünger anschauen, dann hat Jesus sich so die größte Herausforderung, hat er sich angenommen, zu sagen, lass uns doch mal hier mit dieser Truppe eine Einheit bilden. Und es ist so interessant. Es waren nämlich nicht 12 Theologen, die er irgendwie in Jerusalem im Tempel ausgesucht hätte. Das waren einfache Menschen. Also die meisten von denen, die waren Fischer. Die waren sehr praktisch irgendwie gestrickt und hatten keine theologische Ausbildung, gehörten nicht zu der jüdischen Elite, nichts dergleichen. Nein, das waren Fischer. Und die hat er genommen, einfache Menschen, und gesagt, mit euch möchte ich etwas tun, was so viel größer ist, als ihr selber seid. Denn nicht ihr als Individuum, ihr könnt etwas erreichen, sondern in einer Einheit, in dieser Kraft Gottes, da können wir etwas bewegen. Und da hat er sich so Leute ausgesucht und durch die Evangelien hindurch, zwischen Matthäus und Johannes, da sehen wir es, ja, wie Jesus manchmal zu kämpfen hatte mit dieser Boygroup. 12 Leute waren es. Das war so seine Gang, ja. Das waren so, die waren 3,5 Jahre mit ihm zusammen. Und sie folgten Jesus nach. Und könnt ihr euch so vorstellen, wie die sich dann auch manchmal so gestritten haben? Könnt ihr euch daran erinnern, wo Jakobus und Johannes, das waren zwei von den 12, die hatten sich so das Recht rausgenommen und Jesus so gefragt, hey, ich weiß, du liebst uns alle, aber uns zwei, ne? Ja? Komm, lass uns doch zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Ne? Und dann heißt es ein paar Verse weiter, dass die anderen 10 unwillig darüber waren. Also man könnte darüber sagen, eifersüchtig, neidisch, sauer. Ja? Ich werde nie wieder mit euch reden. So, ne? So lief das. Könnt ihr euch vorstellen, so, wie können die sich nur das Recht rausnehmen? Wie egoistisch. Ja? Und das Ganze ist in dem Zusammenhang mit Abendmahl. Das ist ganz spannend. Okay? Die haben erst das Abendmahl eingenommen. Das war noch Happy Clappy Christian Life. Die waren noch sehr, sehr in Einheit. Ja, wo die das Abendmahl gefeiert haben und dann flogen die Fetzen, wer ist der Größte unter uns? Die Antwort Jesu war, wer der Größte unter euch sein möchte, sei der Diener aller. Das war seine Antwort. Aber könnt ihr euch vorstellen, so Jesus, so, und das war wirklich am Ende des Evangeliums, ich glaube, das steht in Lukas 22. Da sind nur noch 2 Kapitel sozusagen, wo Jesus die Möglichkeit hat, seine Jünger wirklich auf die rechte Straße zu kriegen. Aber er muss sich gedacht haben, boah, ich bin jetzt schon 22 Kapitel dran, meine Jünger irgendwie dran, irgendwie, dass sie so ordentlich mal jetzt das richtig auf die Reihe kriegen, jetzt streiten die sich. Bin ich hier im Kindergarten, könnt ihr euch das vorstellen? Jesus versucht so diese Welt zu retten, weiß, dass er bald sterben wird am Kreuz, ja, und historisches wird passieren, alles wird nicht mehr so sein wie vorher und dann sind da diese Jünger, die streiten sich darum, wer ist der Größte unter uns, ja. Und er hatte so ein bisschen diese Schwierigkeit, mit dem Kindergarten irgendwie zu arbeiten. Er hat Judas erwählt, Iskariot. Wir wissen ja, wie die Geschichte endete. Ja, also das ist nicht so einfach, wenn du zu 12 seid und dann hast du da jemanden, der ein Geldproblem hat. Ja? Und das hat er nicht nur zum Schluss gehabt, als er Jesus verraten hatte, sondern war das nicht auch der Zusammenhang mit Maria und den Haaren und dem Öl? Weil er gesagt hat, das Geld, hallo, ja, lass uns doch sparsam sein im Sinne von, lass das doch ein Lohn für uns Jünger sein. Also der hatte sich hier eine sehr, sehr spannende Gruppe herausgesucht. Und einen darf ich natürlich nicht vergessen, Petrus. Ja? Petrus, der war so der Vorlaute. Petrus hatte immer eine große Klappe. Aber man muss auch ehrlicher und fairerweise sagen, war auch viel dahinter. Ja? Und an eine Stelle muss ich überlegen, so da wo Jesus einen historischen Moment hatte, das war so der Moment für mich, einer der Momente der Bibel. Und das ist für alle Bibelkenner ist das unter diesem Wort bekannt, die Verklärung. Ja, die Verklärung Jesu. Das bedeutet nämlich, dass Jesus auf dem Berg war und eine Herrlichkeit kam auf diesen Berg. Und Jesus war nämlich der war übernatürlich mit Mose zusammen. Mose, der schon lange tot war, und Elia. Und die drei, die beraten, wie das Ganze nun weitergehen soll. Die beraten den Heilsplan, verstehst du? Hier haben sie nicht über irgendwie eine Lautstärke diskutiert oder irgendwie über eine Haarfarbe, Haarlänge oder sonst dergleichen über den Stil, sondern sie haben darüber gesprochen, wie die Zeit gehen soll in der Ewigkeit und wie die Menschen gerettet werden sollen durch Tod und Auferstehung. Und wir können da auch ein bisschen tiefer reinschauen. Wir haben Mose, der das Gesetz auch repräsentiert. Wir haben Elia, der die Propheten repräsentiert. Und dann haben wir Jesus, der die Erfüllung repräsentiert. Und das war schon sehr historisch, aber einer, der war mittendrin und hat so, Entschuldigung, hey, Deimat, hallo, hört mal kurz auf. Ja? Er hat gesagt, soll ich uns ein Zelt hier hinbauen? Die hatten Wichtigeres zu tun. Das war wirklich serious business, verstehst du? Und dann ein Petrus so, ey, hallo! Ja, könnt ihr euch vorstellen, so Mose und Elia, die sind so in dieser Verklärung, dieser Herrlichkeit und fragen sich so, wer ist das? Und Jesus so total, so leicht peinlich, sorry, der gehört zu mir, keine Sorge. Das ist übrigens so einer meiner Jünger. Wird schon alles. Der wird mich noch verraten, aber keine Sorge. Wir kriegen das irgendwie hin, ja. Und könnt ihr euch so vorstellen, diese Dynamik in dieser Gruppe? Da hast du wirklich so die Extrovertierten, die Introvertierten. Da hast du wirklich die Fischer und dann hast du da wirklich so eine Gruppe von Leuten. Also das ist schon arg spannend gewesen. Zwei möchte ich euch nochmal bringen. Wisst ihr, Matthäus war auch einer seiner Jünger. Und Matthäus, er war ein Steuereintreiber, man sagt auch Zöllner, ja, Steuereintreiber. Und dann hast du auf der anderen Seite, hat er jemanden berufen, und zwar Simon. Und Simon, er war ein Zelot. So, hört sich vielleicht im ersten Moment nicht so schlimm an, aber wenn du dir das mal so ein bisschen anschaust, was das in der damaligen Zeit bedeutet, war das schon eine sehr, wie man sagen, das war schon eine heiße Kiste. Weil du hast nämlich einen Simon Zelot, er war dafür zuständig, dass er gesagt hat, wir Zeloten, wir kämpfen für unsere Tradition, wir kämpfen für unser Volk, die unter Unterdrückung leben, die unter der Besatzung der Römer leben. Und wir kämpfen für unsere Rechte. Er war ein Anarchist, er war jemand, der unabhängig war, ein Freiheitskämpfer, könnte man so sagen. Und dann hast du auf der anderen Seite den Matthäus, der Zöllner war, Steuereintreiber, weißt du, was das bedeutet? Er als Jude hat für die Römer gearbeitet, dass das Geld reinkam. Und für Simon, dem Zeloten, waren die Steuereintreiber die Allerschlimmsten. Das waren die Allerschlimmsten. Die Römer sowieso, aber das waren eh die Feinde. Aber wenn dann aus den eigenen Kreisen Leute da sind, die für die Römer arbeiten und den Juden, ihr eigenes Volk, das Geld aus der Tasche ziehen, und das war ein sehr korrupter Dienst. Sehen wir in der Geschichte von Zachäus. Und wir haben hier einen Simon und einen Matthäus in einem Boot sitzen, 3,5 Jahre lang. Meine Güte, könnt ihr euch das vorstellen? Also, hier hat er sich definitiv keine homogene Gruppe zusammengerufen. Ja? So von wegen, ihr 12 seid ja eh best friends. Ja? Okay, euch nehme ich. So als Paket, ja, das passt schon, das ist stimmig, vorne und hinten klappt das, aber nein, er hat sich eine spannende Gruppe ausgesucht und durch die Evangelien hindurch, ich muss manchmal so lachen, wie, was für eine Dynamik dort drinnen läuft und was für Sachen, die gar nicht erzählt werden, aber so manchmal so zwischen den Zeilen denkst du dir so, oh, Jesus, er musste da wirklich das irgendwie nur zusammenbringen. Und das erinnert mich so daran, dass wir als Kirche zusammenkommen, als unterschiedlichsten Hintergründen, aber doch diese Möglichkeit haben, diese Chance haben, eins zu sein. Eins zu sein. Jesus nachzufolgen. Und wir sehen, dass diese Gruppe es geschafft hat, dann erst nach dem Tod Jesu zusammenzustehen und diese Welt zu verändern. Und man kann sagen über die Jünger, was man will, aber man kann letztendlich sagen, sie haben es verstanden, sich für diese eine Sache stark zu machen und sich aufzurappeln und diese eine Sache zur wichtigsten Sache zu machen. Ich möchte zum Abschluss noch einen möchte ich euch bringen. Wisst ihr, Johannes und Jakobus werden ja auch die Donnersöhne genannt. Wisst ihr warum? Die hatten einfach Feuer. Ja? Die sollten dann einmal hier See Genezareth, Galiläa, da hat ja Jesus viel gedient und dann ist er ja runter nach Jerusalem und dann mussten die durch Samaria. Samaria ist so das Land, wo sie nicht gut klarkamen. Das waren auch die Verräter. Die haben sich dann irgendwie 500 Jahre vorher haben die sich vermischt das war ein Mischvolk sozusagen. Und die haben so die reine Blutlinie der Juden haben sie verschmutzt sozusagen. Und deswegen war das denen ein Gräuel. Irgendwie mit Samaria. Und dann sind die durch Samarien und dann suchten sie eine Bleibe. Und dieser Bleibe, da geschah es dann, dass sie nichts gefunden haben, weil die Leute in Samarien, die wollten nichts mit den Juden zu tun haben. Und dann waren die so sauer, Jakobus und Johannes, hat sie gesagt, sollen wir hier Feuer und Schwefel fallen lassen? Ja. Also, ich finde das schon krass. Ich überlege, was wäre passiert, wenn Jesus Ja gesagt hätte. Ja? Aber Jesus sagt, nee, komm mal her. Wisst ihr noch, wo ich gesagt habe, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Haben sie nicht gemacht. Aber Johannes, er schreibt in seinem gleichnamigen Buch, Johannes Evangelium, wir haben 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, das sind Augenzeugen von Jesus. Und hier schreibt Johannes in Kapitel 20, Vers 2, da möchte ich euch mal ein paar Verse vorlesen. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte. Wem hatte Jesus lieb? Johannes. Ja? Also er hätte das auch anders schreiben können, der mich lieb hatte. Ne? Aber er beschreibt das ganz diplomatisch. Er schreibt, da läuft sie, das ist Maria Magdalena, sie kommt nämlich zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, also zu Johannes, Petrus und Johannes, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Interessanterweise ist das so, dass Johannes immer wieder von sich selber schreibt, dass er der Jünger sei, den Jesus lieb hatte. Ja? Das ist schon eine Ansage, ne? Gut, dann geht es aber weiter und nun gegen Petrus und andere Jünger hinaus und andere Jünger, er selber, Johannes, und begaben sich zu dem Grab, weil Jesus ist auferstanden. Er ist nicht mehr im Grab. Das hat Maria Magdalena dann auch verkündigt. Und Petrus und Johannes, die sind total außer sich, außer Haus, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie liefen, und die beiden liefen aber miteinander, also das bedeutet, sie starteten zusammen, heißt es hier. Und der andere Jünger, also er selbst, Johannes, lief voraus schneller als Petrus. Also, ich weiß nicht, hier versucht jemand demütig zu sein, aber gleichzeitig mit einem Augenzwinker. Ne? Schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab, so erster. Und er beugte sich hinein und sah die Leinentücher da liegen. Er ging allerdings nicht hinein. So. Das ist interessant, wir finden ja einen Johannes, der über sich selbst schreibt, dass es der Jünger sei, den Jesus am meisten liebte. Der zum Grab lief und als erster da war, wo wir doch alle gemeinsam gestartet waren. Ja? So, ich bin so der Leidenschaftliche und so. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Jünger Jesu, angenommen, das war sein Tagebuch hier, ne? Und die anderen, die lesen das und der Johannes, wir dachten, wir wären hier eine Einheit, ja?
der schreibt das über sich selbst und das geht in alle Welt über Generationen und die werden das in Sinsheim lesen, ja. Was bildet er sich ein? Dieser Johannes, ne? Also, wisst ihr, im Grunde glaube ich einfach an diesen Punkt, dass die Jünger Jesu, diese 12, es gab ein paar Thaddäus und so, die waren dann ein bisschen, das waren wahrscheinlich schon die Introvertierten, die hatten es sowas von in sich. Und die haben es gelebt und Jesus hat eine Gruppe berufen, die vielleicht es nicht in unseren Augen würdig waren, die nicht nach den Maßstäben dieser Welt irgendwie funktionieren. Aber er hat das Schwache gewählt. Er hat die Kirche erwählt, die nicht immer so stark ist. Ja? Wir kriegen vielleicht nicht ein Stadion voll wie die Rhein-Neckar-Arena. Aber wir wissen doch, dass das, was wir hier tun, einen Unterschied macht. Und dass es nicht eine Quantität ist, sondern eine Qualität. Eine Qualität, wo wir wissen, dass wenn der Samen gepflanzt ist, wenn es stirbt, dass es wachsen wird, Frucht bringen wird, 30, 60, 100-fach. Und dass das, was wir tun, eine Bedeutung hat und etwas passieren wird, das bis in die Ewigkeit gehen wird. Und lass uns das doch nehmen, wo wir sagen, wir wollen das nehmen, in einer Demo, wo wir sagen, hey, gemeinsam sind wir stark. Es ist das Team, ist der Star. Wo wir sagen, wir wissen, dass wenn wir manchmal alleine laufen, geht es manchmal schneller, oder? Aber ein chinesisches Sprichwort sagt, oh ja, sei er sagt, wenn du alleine gehen willst, wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Aber wenn du weit gehen willst, geh gemeinsam. Und lass uns das doch nehmen als Kirche, wo wir sagen, hey, ich möchte das nochmal ganz neu für mich in Anspruch nehmen. Und ich spreche das in erster Linie heute hier, wir als Leib Christi, als eine Einheit. Aber ich möchte, dass du das auch mitnimmst für dich persönlich. Dass du sagst, hey, wo habe ich denn hier auch in meinem Leben, in meinem Alltag, wo habe ich denn hier eigentlich auch Uneinheit in meinem Leben? Wo habe ich hier etwas in meinem Leben, wo wir in Streitereien leben, wo wir im Unfrieden leben? Wo du ganz genau weißt, hier ist noch etwas Unausgesprochenes, was wir geklärt haben müssen. Und ich möchte dich so sehr darin ermutigen, in deinem Herzen zu schauen und sagen, okay, Einheit hilft mir, mein Leben freizusetzen und mein Leben zu entfalten. In Einheit zu leben und dann entsprechend auch mein Leben, dass es Frucht bringt. Come on, lass uns doch an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ich möchte diese Einheit um des Herrn willen, möchte ich doch leben. Nicht um meinetwillen, aber um des Herrn willen. Und das bedeutet nicht, dass wir irgendwie keine Probleme mehr haben. Lass uns das nicht dadurch überspielen oder nur oberflächlich sagen, oh, wir haben Einheit und deswegen muss ich dir vergeben. Nein, aber lass uns doch an einen Punkt kommen, wo wir miteinander reden. Wo wir doch uns Jesus so als Ziel haben und vornehmen. Ich möchte gerne beten. Ich möchte uns an diesen Punkt bringen, wo du selber sagst, boah, ich tue Buße, wo mein eigener Wille wichtiger war. Wo du sagst, hey, ich möchte an einen Punkt kommen, wo du sagen kannst, ich möchte nicht mehr schlecht reden über meine Kirche. Yes. Ich sage, ist nicht immer alles gut in unserer Kirche, oder? Aber ich habe gesagt, hey, ich möchte nicht ein Kritiker meiner Kirche sein, sondern ich möchte ein Veränderer meiner Kirche sein. Und ich glaube, wir sollten echt anfangen, eine Kultur der Ehre zu leben. Wo ich sage, ich möchte den anderen Menschen ehren. Ich möchte ihn erheben. Ich möchte gut über meine Gemeinde sprechen, mich stolz auf meine Familie sein. Ich möchte an einen Punkt kommen, wo ich sage, hey, ich möchte einen neuen Blick dafür haben. Weil in dieser Einheit werden wir überwinden. Und da wird die Welt erkennen, dass Gott der Vater den Sohn gesandt hat. Ich möchte beten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Bevor ich bete, aber wir in dieser Gebetshaltung bleiben und du heute Morgen hier bist, ich werde heute Gebet anbieten, aber wenn du jetzt hier bist, und das möchte ich noch als Vorlauf nehmen,
Und du sagst, boah, ich kenne Gott nicht, ich habe mein Leben bisher immer selber gelebt, aber ich möchte mein Leben unter die Herrschaft Gottes bringen. Ich möchte Gott in meinem Leben haben als Mittelpunkt, der meine Schuld vergibt, meine Sünden vergibt, mir ewiges Leben schenkt, mir ein neues Leben gibt, wo ich wissen darf, ein Kind Gottes zu sein und in die Familie Gottes hineinzukommen. Ich möchte gerade in diese Einheit hineinkommen, in diese Familie Gottes. Und wenn es das braucht, dass ich Ja zu Jesus sage, Ja zu Gott sage, dann möchte ich das tun. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das ist so der Wunsch meines Herzens. Hey, das, wovon der Prediger vorne spricht, das, wovon er spricht, was die Gemeinde und was die Kirche Gottes hat, was die Familie Gottes hat, das will ich auch haben. Und zu dem will ich auch gehören, nicht indem ich irgendwie nur cool bin oder irgendwie meine Gebete gesprochen habe, sondern dass ich eine Herzensentscheidung treffe, gerade jetzt da, wo ich bin. Zu sagen, hey, ich habe mein Leben bisher ohne Gott gelebt, aber ich möchte mein Leben mit Gott leben. Und ich möchte mein Leben Gott anvertrauen, dass er zu meinem Gott wird. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das ist jetzt die Entscheidung meines Herzens. Und du sagst, Jimmy, bitte bete für mich. Und ich werde das tun und du musst nicht nach vorne kommen, aber wir werden es hier gleich gemeinsam als Gruppe beten, solidarisch, alle gemeinsam. Aber wenn du sagst, diese Entscheidung treffe ich gerade in meinem Herzen, dann darfst du das jetzt gerade tun und während du das tust in deinem Herzen, möchte, dass du mir mal ein ganz kurzes Handzeichen gibst, dass ich weiß, dass jemand hier diese Entscheidung trifft. Super. Gibt es noch jemanden, der sagt, diese Entscheidung möchte ich jetzt treffen?
Super.
Wenn du hier bist, sagst, ich weiß nicht, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde, aber ich möchte es festmachen im Glauben. Niemand soll sich gedrängt fühlen, wenn das jetzt nicht deine Zeit ist, dann ist das jetzt nicht deine Zeit. Du brauchst diese Entscheidung, für diese Entscheidung brauchst du keine Kirche und keinen Pastor, aber jetzt hast du es beides. Und wenn du das jetzt möchtest, dann ist das jetzt da. Aber wenn nicht, dann ist das deine freie Entscheidung.
Danke, Jesus.
Halleluja, super.
Super.
Okay, dann möchte ich jetzt gerne ein Gebet sprechen. Und wir wollen es gleich heute so machen. Ich spreche dieses Gebet und sprich doch dieses Gebet nach, okay? In Römer Kapitel 10 heißt es, der mit seinem Herzen glaubt, mit seinem Mund bekennt.